Gemeinsam suchte Lesen mit dem jungen Brasilianer Raphael nach seinem verschollenen Vater. Er sitzt mit dem Mönch Jacques Morin auf dem Motorrad, wie er in einer abenteuerlichen Fahrt durch die Wüste dem IS-Terror entflieht. Er begleitet den schiffbrüchigen José Salvador Alvarenga auf seiner 13 Monate langen qualvollen Odyssee. Der rote Faden dieser Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat, ist eine entscheidende Begegnung mit Gott. Das sind die einleitenden Worte des Buches »Der Glaube macht uns stärker« vom Buchautor Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Ich möchte Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und nun begrüße ich Sie, Herr Dr. Fleckenstein, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Der Glaube macht uns stärker. Guten Tag, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, guten Tag, ich begrüße Sie auch ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, mit einem frohen Shalom Salam aus Jerusalem.
Ein frohes Shalom Salam zurück nach Jerusalem. Herr Dr. Fleckenstein, wie kamen Sie auf diese Idee, ein Buch über das Thema »Der Glaube macht uns stärker« zu schreiben?
Ja, ich bin von der Überzeugung ausgegangen, dass der beste Erzähler immer noch das menschliche Leben ist. Deshalb wollte ich mit meinem Buch authentische Lebensschicksale schildern. Durch sie soll die rettende Kraft des Glaubens veranschaulicht werden. Bei manchen Geschichten bilden das aktuelle Phänomen der Christenverfolgung oder der Konflikt der Religionen den Hintergrund. Es sind Erzählungen, die manchmal von Angst, von Schmerz, Enttäuschungen oder Unsicherheit sprechen. Niemals jedoch haben Hass und Ablehnung das letzte Wort, weil Verzeihen und Barmherzigkeit größer sind als alles menschliche Versagen. Manche Geschichten tragen in sich den Hauch des Abenteuers. Andere spiegeln eine innere spirituelle Erfahrung wider in der Erkenntnis, dass wahre Erfüllung im Leben nicht so sehr der Ich-Bespiegelung, sondern im Schenken ruht.
Wieso schreiben Sie, Glaube macht uns stärker?
Der gelebte Glaube an Jesus Christus kann das Leben eines Menschen auch in den alltäglichen Banalitäten verwandeln. Der Glaube an ihn vermag verborgene Eigenschaften und Charakterzüge in uns und in unseren Mitmenschen zu entdecken. Jesus ist unser großes Vorbild im Glauben. Er hat immer auf Weisung des himmlischen Vaters bis ans Kreuz gehandelt. Sein unerschütterlicher Glaube manifestiert sich in seinen letzten Worten. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Wenn wir Schwierigkeiten begegnen, können wir aus dem Glauben heraus daran wachsen. Durch Eingebungen des Heiligen Geistes finden wir immer wieder Wege, aus jeder Sackgasse herauszukommen. Unser Glaube an die Macht des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes führt uns nicht nur zur Charakterstärke, sondern auch zu einem erfüllten, glücklichen Leben. Selbst wenn wir glaubensstark sind, wird der himmlische Vater nicht jeden unserer Wünsche erfüllen. Er wird uns das geben, was nach seinem ewigen Plan für uns am besten ist. Manchmal lässt er uns lange Zeit ringen, ehe die Antwort kommt. So nimmt unser Glaube zu und unser Charakter festigt sich. Das Erdenleben ist ein Testgelände. Ein fester Glaube bringt eine innere Kraft hervor, die dem zerstörerischen Einfluss von Sünde und Schuld dauerhaft standhalten kann.
Ist Gottes Existenz eine Illusion, vor allem in dieser heutigen säkularisierten, gottlosen Welt?
Heute wird oft in unserem wissenschaftlichen Zeitalter behauptet, die Idee, dass es einen Gott gebe, der das Universum geschaffen hat, sich Menschen offenbart und Gebete erhört, letztlich doch eine Wahnvorstellung sei. Eigentlich würden nur kleine Kinder oder solche, die wenig Verstand haben, an den lieben Gott glauben. Aber doch nicht gebildete Menschen. Dabei drängt sich immer wieder die Frage auf, ist der Glaube an Gott nur etwas für primitive und dumme Menschen? Brauchen sie dann nur ein bisschen Bildung in der Naturwissenschaft, um sie von dieser Wahnvorstellung zu heilen? Ob jemand ein anständiger Mensch sei, hänge doch nicht davon ab, ob er an Gott glaube oder nicht, wird weiterhin behauptet. Wenn wir uns als Opfer der Wissenschaftsgläubigkeit überreden lassen, wir seien nur Maschinen zur Verbreitung unserer Gene, der Mensch sei nur ein evolutionäres Anpassungsprodukt, dann lässt sich die Existenz Gottes sehr leicht leugnen. Niemand hat Gott je gesehen, schreibt der Evangelist Johannes. Aber vielleicht hat der Regisseur unseres Lebensfilms, in dem wir alle mitspielen, mehr oder weniger versteckt seine Handschrift hinterlassen, sodass man, wenn man will, sie finden kann, seine Handschrift. Glauben, dass Gott existiert, heißt sich bewusst machen, dass Gott nicht unsere Idee, sondern dass wir seine Idee sind. Dies zu wissen, macht die Würde unseres Menschseins aus, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Denn ich würde Gott nicht suchen, wenn er nicht mich längst gefunden hätte. Ein weiterer Gottesbeweis besteht im Wachstum der Pflanzen und Tieren. Wir können den Flug der Vögel im Winter nach Afrika nur verstehen, wenn wir wissen, dass sie dort Nahrung finden. Aber die Vögel selbst wissen das nicht. Auch die Pflanzen kennen das Programm nicht, das ihr Wachstum steuert. Um die zielgerichteten Naturprozesse zu verstehen, muss es einen Schöpfer geben, der den Dingen die Richtung auf das für sie Gute in sie eingepflanzt hat. Wir können also die Spur Gottes in der ganzen Schöpfung wahrnehmen, als endliche Personen, gleichzeitig auch als freie und wahrheitsfechtige Wesen.
In Ihrem Buch beschreiben Sie 10 Lebensgeschichten. Wie sind Sie daran gekommen?
Durch verschiedene Quellen bin ich darauf aufmerksam geworden. Manche Situationen und Dialoge habe ich erzählerisch aufbearbeitet, wobei es mir weniger darum ging, ob jedes Wort genauso gesagt und jedes Detail genauso stattgefunden hat. Es ging mir vielmehr stets um die innere Wahrheit und die Tatsache, dass der Glaube an Gott Menschen in den schwierigsten Momenten ihres Lebens Kraft und Zuversicht finden lässt.
Bei der ersten Geschichte geht es um den syrischen Pater Jacques Morin. Was ist hier geschehen?
3 bewaffnete Männer des sogenannten Islamischen Staates dringen am 21. Mai 2015 in das Mar-Elian-Kloster am Rande der Kleinstadt Quarantäne ein. Sie verlangen nach Pater Chuck in seinem kargen kleinen Büro, das zugleich sein Wohnzimmer und sein Schlafzimmer ist, packen sie ihn und verschleppen ihn als Geisel. Pater Chuck war von dem Imam und den Scheichs hoch geachtet, hat er doch mit anderen syrischen Mönchen 50 muslimischen Familien geholfen, ihre zerstörten Häuser wieder aufzubauen und sie mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Nun nach 5 Monaten in IS-Geiselhaft ist Pater Morin endlich wieder frei. Ich hatte ja schon mit dem Leben abgeschlossen, berichtet er. Unser Kerkermeister versuchten, uns in dieser Weise zu erniedrigen. Sie beleidigten uns, beschimpften und drohten uns. Werdet Muslime, ihr Ungläubigen, oder wir schlagen euch den Kopf ab. Nach einer tagelangen Odyssee durch die Wüste, die Augen immer verbunden, erreichten wir die IS-Kapitale Raqqa. Dort warf man uns Geißeln vorerst einmal in ein Klo, nur um uns zu erniedrigen. Aber das tat es nicht. Die Erniedrigung hat uns viel mehr Mut gemacht und neue Kraft verliehen. Am 11. August werden die Geiseln endlich erneut verlegt. Wieder eine Fahrt durch die Wüste. Am Ende öffnet sich ein Eisentor, hinter mehr als 250 Menschen, Frauen, Kinder, Alte, Gebrechliche. Pater Chuck erkennt viele Geiseln aus der Stadt Quarantäne, die Anfang August deportiert wurden. Es war furchtbar zu sehen. Ich habe ihre Ängste mit ihnen geteilt, berichtete er. Darunter auch eine krebskranke Frau. Wir haben die IS angefleht, ihr Medikamente zu besorgen. Aber das war alles umsonst. Die Frau starb. Das war Folter. Sie haben die Menschen nicht nur physisch gefoltert, sondern auch psychisch. Die Terroristen wollten unseren Lebenswillen zerstören. Anfang Oktober wird Pater Murad nach Quarantäne gebracht und endlich befreit. Doch die neue Freiheit ist keine echte. Im Keller eines Hauses von Freunden, wo der Pater untergekommen ist, feiert er die heilige Messe. Wir beteten gemeinsam, aber wir hatten kein Wasser, keine Lebensmittel, keinen Strom, nichts. Am Ende blieb uns nur noch die Flucht. Ich habe einen muslimischen Freund gefragt, ob er mich mit seinem Motorrad in Sicherheit bringen kann. Er war damit einverstanden. Also sind wir losgefahren. Ich als Muslim verkleidet, quer durch die Wüste. Es war wie ein Wunder, dass unterwegs nichts passiert ist. Schließlich erreichten die beiden die westsyrische Stadt Homs. Auf die Frage, ob die entführten Christen auch ihre Freiheit zurückgewinnen konnten, antwortet Pater Murad. Das war ja einer der Gründe, warum ich geflohen bin. Ich wollte eine Möglichkeit finden, auch ihnen die Flucht zu gewähren. Und sie haben es geschafft. 3 Tage später konnten wir 58 Personen befreien. Nach und nach sind alle christlichen Geiseln durch die Wüste geflohen. Und immer mit Hilfe von muslimischen Freunden und Nachbarn. Wir, die Christen meiner Gemeinde, haben uns trotz der Gefahr entschlossen, keine Gewalt anzuwenden. Deshalb sind wir noch am Leben. Unsere Welt braucht eine Revolution gegen die Gewalt. Nur dann kann sie Frieden finden. Und wir Christen wollen doch Werkzeuge des Friedens sein.
Herr Dr. Fleckenstein, sind Sie heute noch mit Pater Jacques Murad in Kontakt? Und wissen Sie, was aus seinem Leben geworden ist?
Ich habe gehört, er sei wieder zurück in seinem Kloster und könnte wieder seinen gewöhnlichen Alltag weiterführen wie bevor. Aber natürlich mit dieser neuen Erfahrung, dass das Leben letztlich doch ein Geschenk Gottes ist.
War es nicht sehr gefährlich für ihn, über seine Geschichte, seine Gefangenschaft bei der IS und Freilassung zu sprechen?
Ja, ich denke, wie ich erfahren habe, war er zunächst dann auch in Frankreich und hat dieses Interview auch in Frankreich gegeben, wo er sicher war, er wird nicht umgebracht.
Wie kann Gott das große menschliche Leid zulassen und wie passt das zu unserem positiven Gottesbild zusammen? Was würden Sie hierzu sagen als Theologe, Herr Dr. Fleckenstein?
Es tut weh, wenn wir sehen, wie in Bürgerkriegen die Menschen zwischen den Mühlen der Mächtigen zermahlen werden. Wir fragen uns, wo ist der liebende und der gerechte Gott, wenn Menschen machtlos zusehen müssen, wie ihre Liebsten gequält und getötet werden? Wie kann Gott erlauben, dass die von ihm geschaffene Erde in Tsunamis und Erdbeben immer wieder tausende unschuldiger Menschen dahinrafft. Dass es Leid und Böses in der Welt gibt, ist ein Grund, warum viele Menschen heute nicht an Gott glauben können. Andererseits erzählen viele, wie sie gerade durch schwere Lebenskrisen zu Gott gefunden haben. Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Gleichzeitig drängt sich uns die Frage auf, woher kommt eigentlich das Leid? Die Bibel erzählt uns, wie es am Anfang war. Die ersten Menschen lebten in einem wunderbaren Garten. Sie liebten einander und kannten Gott von Angesicht zu Angesicht. Dann geschah der Vertrauensbruch gegenüber Gott, der in einem Zerbrechen der Beziehungen mündete. Die Menschen hatten keinen unmittelbaren Kontakt mehr zu ihrem Schöpfer. Und seitdem zieht sich ein tiefer Riss durch diese Welt. Jeder kämpft gegen jeden. Männer und Frauen, Reiche und Arme, Völker, Rassen, Parteien, um das eigene Leben zu übersichern. Vieles Schöne in der Natur ist dem Verfall ausgesetzt. In diesem Gefallensein der Welt liegt auch die Wurzel für Krankheit und Tod. Die Bibel sagt mir, dass das Leid seinen Ursprung nicht in Gott hat, sondern in der Abwendung von ihm. Natürlich könnte Gott den Finger auf die blutigen Stelle des Globus legen und die Verursacher von Kriegen einfach vernichten. Wäre dann nicht früher oder später jeder von uns dran? Gott tut das nicht. Und das ist Ausdruck seiner Gnade und Geduld. Schließlich fängt Krieg nicht in den Schlachtfeldern an, sondern im Herzen. Hass, böse Gedanken oder Neid gegenüber anderen kennt jeder von uns aus der eigenen Erfahrung. Vieles, was wir als Leid in der Welt erleben, sind Dinge, die Menschen anderen Menschen zufügen. Wir werden schuldig einander. Sünde ist der Ungehorsam und der Stolz gegenüber Gott. So fing alles Leid an. Und so ist es bis heute. In der Welt, die Gott gemacht hat, gibt es immer die Möglichkeit, sich vom guten Schöpfer abzuwenden und eigene Wege gehen zu wollen. Hätte Gott diese uns geschenkte Freiheit nicht zulassen wollen, hätte er uns als Marionetten erschaffen müssen. Doch wir haben die hohe Würde bekommen, uns für ihn oder auch gegen ihn zu entscheiden. In Jesus Christus, seinem Sohn, ist Gott auf diese Welt gekommen, um uns nicht selbst zu überlassen. Mit seinem Tod am Kreuz, in dem er alle Last dieser Welt getragen hat, machte er sich eins mit dem Leid der Welt. Das ist die tiefste Antwort auf das Leid, dass Gott selbst uns darin nicht alleine lässt, sondern es auf sich genommen hat. Oft antwortet er auf unsere Gebete, indem er Not von uns nimmt und Abhilfe schafft. Aber manchmal bleibt das Leid bestehen. Dann kommt er mit seinem Licht mitten in die Dunkelheit. Gott ist nahe, jedem von uns, gerade auch im Leid. Das ist die tiefe Erfahrung, die unzählige Menschen gemacht haben. Gerade durch schweres Leid sind sie zu einer tieferen Gottesbeziehung gekommen.
Der Glaube macht uns stärker. Herr Dr. Fleckenstein hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Unter anderem schildert er 10 Lebensgeschichten. Wir haben diese gehört von Pater Jacques Morin, der in der Gefangenschaft war. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken zum Thema «Der Glaube macht uns stärker» mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Das heilige Land, wo Jesus Christus gelebt hat, steht immer wieder unter Krieg und Terror. Und doch grüßen sich die Menschen dort mit «Shalom, Salam», wie es Jesus den Friedfertigen in der Bergpredigt empfiehlt. Was bedeutet das jetzt für uns, Herr Dr. Fleckenstein?
Echte Friedensstifter zu sein, ist keine einfache Aufgabe. Auch nicht in Israel-Palästina. Der Weg dorthin ist oft schwierig und schmerzvoll. Wäre es nicht viel klüger, von Anfang an zu sagen, setz dich bewusst durch, wehre dich, schau zu, dass du deine Interessen verwirklichst, bevor andere dir zuvorkommen. Denn wer zuerst kommt, mal zuerst, ist die Friedenssehnsucht, wie sie in der Bergpredigt angesprochen wird, letztlich nicht doch eine Illusion? Hoffnungslose Optimisten? Jesus hat bei dieser Seligpreisung Menschen vor Augen, die aktiv am Frieden arbeiten. Mit Taten und mit Worten, mit geistigen und materiellen Gütern. Menschen, die wissen, dass Frieden nie ein erreichter und bleibender Zustand ist, sondern immer wieder neu erarbeitet und errungen werden will. Friede sei mit euch, begrüßt Jesus seine Jünger. Ein Gruß, der bis heute bei Israelis und Palästinensern zur Gewohnheit geworden ist. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Wenn dieser Gruß heute im Heiligen Land nicht gedankenlos ausgesprochen wird, sondern ganz bewusst aus dem Herzen kommt, vermag ihr das gestörte Verhältnis zwischen beiden Völkern in Ordnung zu bringen. Das hebräische Wort Shalom bedeutet mehr als nur die Abwesenheit von Krieg und Streit. Indem sich Shalom man sich zuruft, wünscht man sich gegenseitig Heil, Gesundheit, Wohlergehen, Freundschaft, Segen, Glück, Zufriedenheit und Kraft. Die tiefe Bedeutung des Wortes liegt in der Wiederherstellung der zerbrochenen Gemeinschaft und strebt nach aktiver Versöhnung. Außerdem steckt in der Wortswurzel der Begriff bezahlen. Wie sagt auch das Sprichwort? Zahlen macht Frieden. Wenn also jeder im Heiligen Land seinen gerechten Lohn erhält, dann ist die Voraussetzung für den Frieden gewährleistet. Da der arabische Begriff Salam beinhaltet Unversehrtheit, Gesundheit, Heil, Wohlergehen, Frieden. Gleichzeitig schwingt darin die Vorstellung von Vertrauen zueinander und die Hingabe an Gott mit. Auf den israelisch-palästinensischen Konflikt bezogen, hätten die Menschen Frieden, wenn auf der einen Seite gerechter Ausgleich und auf der anderen Seite Vertrauen vorherrschen würde. Die Friedensstifter stehen auf der Sonnenseite des wahren Lebens, weil sie Brücken bauen und keine Mauern aufrichten. Wenn Politiker sich endlich zu Anwälten und Helfern für die Armen und Entrechteten machten, dann besteht Hoffnung, dass auch im Heiligen Land endlich ein Friedensfestival gefeiert werden kann.
Herr Dr. Fleckenstein hat 10 Lebensgeschichten umschrieben und die letzte Lebensgeschichte ist sehr dramatisch. Was ist hier geschehen, Herr Dr. Fleckenstein?
Diese Geschichte hat mich am meisten bewegt, weil sie die Geschichte unserer eigenen Familie ist. Plötzlich zuckte ein Blitz am heiteren Himmel an einem Tag im Oktober 2000. Die Al-Aqsa-Intifada schlug wie ein Funke ins Benzinfass. Steine gegen Panzer, der palästinensische David gegen den israelischen Goliath. Man wollte die Unruhestifter in die Knie zwingen. Doch das Gegenteil trat ein. Verstärkter Widerstand. Noch mehr Tote, fast 400. Wir beobachteten diese Entwicklung mit großer Sorge. Palästinensische Freischärler fingen an, mit ihren leichten Maschinengewehren auf israelische Siedlungen zu ballern. Panzer rollten heran, umzingelten Städte. In einer Nacht Ende Oktober ging es dann richtig los. Maschinengewehrfeuer nach Jerusalems Vorstadt. Panzerraketen und schweres Maschinengewehr knatter als Antwort zurück. Wir saßen mit unserer Familie, alle fünf in einem Zimmer, hielten uns an den Händen und beteten den Rosenkranz. Wieder Schüsse, kurze Stille. Dann erzitterte unser Haus unter dem schweren Beschuss von Panzergranaten in der Nachbarschaft. Jetzt das Hören, das Röhren von Hubschraubern, das Schießen schwerer Bordkanonen. Daraufhin das Detonieren der Einschläge. Kalter Angstschweiß stand uns auf der Stirn. Die Agonie griff wie eine eiserne Zange nach unserer Seele. Jede Nacht die gleichen Schreckensszenen. 4 Nächten hielten wir es aus. 4 Nächte zwischen Tod und Leben. Dann fiel unsere Entscheidung. Wir ziehen uns in unsere kleine Wohnung nach Jerusalem um. In der folgenden Nacht passierte es. Ein Freund rief uns an, euer Haus wurde in letzter Nacht beschossen. Schon von außen erkannten wir, dass einige Wassertanks auf dem Dach durchlöchert waren. Selbst die Fernsehschüssel hatte einiges abgekriegt. Wir sperrten die Haustüre auf, eilten die Treppe hoch. Da sahen wir es. Die Fenster im Schlafzimmer unseres Sohnes waren mit Maschinengewehrgarben durchlöchert. Die Scheiben geborsten. 4 Einschüsse in Kopfhöhe über dem Bett an der Wand. Das hätte keiner überlebt. Wir sanken in die Knie, dankten dem Himmel für die Bewahrung unseres Kindes. Dann untersuchten wir den Rest unseres Hauses. Dabei zählten wir 50 Einschüsse. Trotzdem war unser Herz voller Dankbarkeit. Es hätte ja noch viel schlimmer sein können. Dann fielen uns die Worte aus dem Römerbrief ein. Jenen, die Gott lieben, gereicht doch alles zum Besten.
Ich kann mir vorstellen, nach vielen Jahren, dass man immer wieder an dieses dramatische Ereignis zurückdenken muss, vielleicht sogar Träume hat. Wie ist das bei Ihnen? Wie ist das in der Familie?
Ja, das hat schon am Anfang auch unsere Kinder immer wieder belastet. Aber inzwischen können wir sagen, sind jetzt einige Jahre vergangen und wir sind darüber hinweggekommen. Unsere Kinder sind glücklich verheiratet. Wir haben 6 Enkelkinder. Aber immer noch sehen wir manchmal, wenn wir genau hinschauen, die Einschusslöcher noch in manchen Wänden unseres Hauses. Und das erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Denn wir sind uns bewusst, dass uns in dieser Nacht wirklich noch einmal Gott uns unseren Sohn neu geschenkt hat. Und wir erinnern uns manchmal auch an den Engel, der zu Josef sagte, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Und dieser gute Freund, der uns hier aufmerksam gemacht hat, sagt, ihr habt doch noch eine kleine Wohnung in Jerusalem. Warum müsst ihr jetzt hier in diesem Haus aushalten, wo es jede Nacht ballert? Und das war wie ein Engel Gottes, der uns diesen Hinweis gegeben hat. Und so sind wir und leben aus dem Bewusstsein, denjenigen, die Gott lieben, denen wird alles geschenkt und sie brauchen keine Angst zu haben. Es gereicht ihnen alles zum Besten.
Sehr schön. Herr Dr. Fleckenstein, möchten Sie uns einige Abschlussgedanken mit auf den Weg geben?
Ja, sehr gerne. Die 10 Reportagen möchten verdeutlichen in diesem Buch, wie sehr der Glaube den Menschen stärker macht. Als gläubige Menschen wachsen wir an unseren Aufgaben und Herausforderungen, da der Glaube uns die Kraft dazu gibt. Wir erlangen das Vertrauen, dass alles, was uns widerfährt, einen tieferen Sinn hat. Gerade auch in Lebenskrisen. In diesen Geschichten haben Menschen schmerzhafte Erfahrungen durchlitten. In Krisenmomenten waren sie der Überzeugung, dass sie sich niemals davon erholen würden. Ohne Glauben und Gottvertrauen hätten sie diese Prüfungen, die ihnen viel Kraft und Schmerz abverlangte, nie bewältigt. Was kann das für jeden von uns bedeuten? Um den Glauben an die Hoffnung und die Liebe zu festigen, dürfen wir anderen Menschen in Not helfen, auch wenn es uns selbst gerade schlecht gehen mag. Wenn ich jemanden in seinen Schwierigkeiten beistehe, spüre ich an mir selbst, dass das Gute in der Welt existiert. Dabei ist das Gebet so wichtig, denn Beten befreit die Seele. Bitten wir in jeder Situation um Kraft und Zuversicht. Im Gebet können wir uns alle Sorgen von der Seele reden, ohne Angst vor Verurteilung haben zu müssen. Der Glaube beeinflusst unser Denken und unser Handeln und prägt somit unsere Wertvorstellungen. Gewalt, Neid und Hass haben keinen Platz mehr, weil Gott mich und dich beim Namen gerufen hat. Deshalb darf ich ihm auch in Krisen und Gefahren vertrauen, so schwierig auch die Umstände sein mögen. Manchmal müssen sich große Segnungen vorher in Prüfungen bewähren. Ich selbst habe bei wichtigen Entscheidungen jenes zermürbende, quälende Ringen erlebt, das als Antwort Gottes vorausging. Aber diese Prüfungen haben mich aufgebaut, weil ich letztlich aus dem Glauben heraus weiß, dass ich dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus blind vertrauen kann und dass Gott mich niemals mehr prüft, als ich mit seiner Hilfe bewältigen kann.
Lieber Herr Dr. Fleckenstein, Sie haben sicherlich mit Ihren heutigen zwei Geschichten, die Sie uns nähergebracht haben, von Ihrem Buch »Der Glaube macht uns stärker«, viele Herzen unserer Zuhörerschaft bewegt und auch berührt. Ihre Aussage, dass das Beten frei macht, vermittelt sicherlich viel Stärkung und Hoffnung. Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Familie Gottes besonderen Segen und Schutz. Mögen Sie weiterhin mit viel Heiligem Geist inspiriert werden, damit Sie als Buchautor weiterhin viele gottinspirierende Bücher schreiben können, die auch die Leser näher zu Gott bringen. Herzlichen Dank für Ihre heutige Reise mit uns. Der Glaube macht uns stärker. Alles Gute nach Jerusalem.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Segenswunsch und ich auch Ihnen wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, Gottes reichsten Segen und bleiben wir weiterhin fest durch die Gebetsbrücke miteinander verbunden.
Herzlichen Dank. Shalom, Salam nach Jerusalem.
Shalom, Salam.
Der Glaube macht uns stärker. Das war das heutige Thema mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hördienst bestellen unter 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Wünsche Ihnen Gottes Segen, Pfüezi Gott, Ihre Andrea Marti.